Sie galten als Tobsüchtige, Narren, Irre, Idioten oder Blödsinnige. Sie waren verrückt, toll, größenwahnsinnig, schwermütig oder fallsüchtig. Allemal aber waren Geisteskranke anders als der Rest der Bevölkerung. Fremd, besessen, wahnsinnig und deshalb gefährlich. Bis hinein in die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde mit diesen unselig Kranken kurzer Prozess gemacht. Nicht selten wurden sie lebenslang verwahrt und weggesperrt, weiß der Heidelberger Medizinhistoriker Professor Wolfgang Eckhardt.
Die Unterbringung der Irren war bis etwa in die Zeit der Französischen Revolution der Unterbringung von Schwerverbrechern durchaus gleichzusetzen. Häufig wurden die auch in den gleichen Etablissements untergebracht, also in den gleichen Kerkern, in den gleichen Verliesen. In der Bastille zum Beispiel in Frankreich gab es Verbrecher, ganz gewöhnliche Mörder, Totschläger, Vergewaltiger, was auch immer, und arme Irre, die in gleichen Zellen oder in benachbarten Zellen untergebracht werden konnten.
Das änderte sich erst mit dem Zeitalter der Aufklärung. Menschen- und Bürgerrechte stehen allen zu, auch den Irren. Aus Ausgestoßenen und Weggesperrten werden Kranke und Patienten. Vielerorts geht diese Entwicklung nur langsam voran. Die Irren gehören nicht zur Gesellschaft, haben keine Lobby. In Frankfurt aber kämpft der Irrenarzt Heinrich Hoffmann für eine moderne Irrenanstalt im Grünen mit einem modernen Behandlungskonzept. Seine Patienten sollten, getrennt nach Geschlecht, Krankheit und deren Schweregrad, leben und gesunden können. Außerhalb der unruhigen Stadt mit ihrer Hektik und den vielen Versuchungen. Umgeben von Gärten, in denen die Kranken das unschätzbare Heilmittel des Acker- und Gartenbaus erleben sollten. Heinrich Hoffmann war in seiner Jugend selber viel krank. Er war ein 7-Monats-Kind, als er am 13. Juni 1809 das Licht der Welt erblickte. Und er war so kränklich und schwach, dass der Großvater glaubte, er werde das erste Jahr wohl kaum überleben. Wegen seines labilen Gesundheitszustandes bleibt das Kind jahrelang gut behütet zu Hause, hat kaum Kontakt zu Gleichaltrigen, wird zeitweise von Privatlehrern unterrichtet. Ein guter Schüler ist Hoffmann auch später am Gymnasium nicht, sagt der Hoffmann-Experte und Frankfurter Medizinhistoriker Professor Helmut Siefert.
Er war ein Faulpelz, sagt er selber. Er ist zweimal sitzen geblieben und hat vielleicht auch auf das eine Buch Bastian der Faulpelz eingewirkt, dass er eigene Erfahrung hatte mit Faulsein und dann aber auch mit Gehorchen. Der Vater war ja manchmal ziemlich autoritär, aber er hat dann mit Erfolg das Abitur gemacht. Er hat sich dann auf den Hosenboden gesetzt. Es gibt einen köstlichen Brief des Vaters, wie er die letzte Woche der Sommerferien gestalten soll, mit lateinischer Grammatik, Klavierspiel und alles Mögliche. Ja, das hat dann geklappt.
Doch was soll nun aus ihm werden? Wieder ist es der Vater, der ihm den Weg vorgibt. In langen, ausführlichen Gesprächen wird der Plan des Vaters zum Wunsch des Sohnes umgemünzt, schreibt Heinrich Hoffmann in seinen Lebenserinnerungen.
Advokat. Es ist ein schöner Beruf. Es ist ehrenhaft, dem Recht zur Geltung zu verhelfen und die Unschuld zu verteidigen. Freilich, ein dummer oder unehrlicher Richter wird alle deine Bemühungen erfolglos machen.
Der Beruf des Lehrers wird ebenso verworfen, denn der müht sich ab wie ein Gaul im Tretrad. Der Kaufmann ist ein Spielball des Glücks und bloß kein Beamter soll er werden.
Du siehst an mir, welchen Plackereien man durch Vorgesetzte, die nichts von der Sache verstehen, ausgesetzt ist. Aber Arzt? Er ist der Freund in der Not, der Vertraute der Menschen, er ist der Freieste, nur den Geboten seiner Wissenschaft folgend. Das scheint mir das Beste. Nun überlege und wähle.
In dem halben Jahr bis zum Studienbeginn im Frühjahr 1829 hört Hoffmann anatomische Vorlesungen am Medizinischen Institut der Dr. Senckenbergischen Stiftung. Und um zu erproben, ob seine Wahl die richtige ist, präpariert er dort an bereits verwesenden Leichen und stellt sich dabei nach eigenem Bekunden recht geschickt an. Im Frühjahr schließlich reist der bisher wohlbehütete junge Mann zum Studium in die Universitätsstadt Heidelberg, erzählt Wolfgang Eckhardt.
Heidelberg war die Sommeruniversität und galt als ganz lustiger Aufenthalt. Konnte also ganz tolle Wanderungen machen durchs Kraichgau, durch den Odenwald, konnte Neckarfahrten unternehmen. Die Stadt war lustig, es gab jede Menge Gasthöfe, nette Mädchen, mit denen man sich die Zeit vertreiben konnte, nette Hausmägde zum Beispiel. Das hat ihm gefallen.
Mehr als 2 Jahre führt Hoffmann ein vergnügliches Leben, besinnt sich dann aber eines Besseren. Er wird fleißig, lernt, studiert endlich Medizin. Um sein Studium zu beenden, wechselt er schließlich an die Universität Halle.
Heidelberg war lustig, zum Schluss ein bisschen anstrengend, aber Halle war krank. Als er in Halle eintraf, 1832, war gerade die asiatische Cholera ausgebrochen. Da starb man. Es starben viele Leute. Die lagen auf der Straße zum Teil, die mussten aus den Wohnungen geholt werden. Da fängt seine Identifikation an. Und er trifft in Halle auch Kliniker, die ihm gefallen, Kruckenberg zum Beispiel und andere, bei denen er gerne lernt, bei denen er wirklich jetzt klinische Medizin lernt und dann Arzt werden will.
Krankheit und Tod seines Vaters rufen Heinrich Hoffmann im Herbst 1834 vorzeitig nach Frankfurt zurück, aus Paris, wo er sich weiterbilden wollte. In Frankfurt hatten seine ärztlichen Freunde gerade eine Armenklinik gegründet und ihm eine Stelle offen gehalten. Die tritt er nun an, hält mit 6 anderen Jungmedizinern abwechselnd Sprechstunde in der Klinik, besucht Kranke in den am Stadtrand gelegenen Dörfern. Hoffmann fällt Bornheim zu. Einmal pro Woche pilgert er dorthin zu seinen Krankenvisiten. So sammelt er Erfahrungen als Arzt. Verdienen lässt sich damit nichts. Deshalb führt er noch eine eigene Praxis als niedergelassener Arzt und Geburtshelfer. 1844 nimmt er dazu noch einen Lehrauftrag am Anatomischen Institut der Senckenberg-Stiftung an. Dort also, wo er seine ersten medizinischen Vorstudien betrieben hatte. Glücklich ist Hoffmann in dieser beruflichen Konstellation nicht. Das schreibt er gut 50 Jahre später deutlich in seinen Lebenserinnerungen.
Doch ich muss hier bemerken, dass ich andere Ziele im Auge hatte. Ich wollte eine Hospitalstelle erringen. Und zwar eine, die den Mann alleine ernährte, ohne dass er sich viel nach einer Privatpraxis umzuschauen hatte. Freilich gab es solche Stellen gar nicht in Frankfurt. Dass es aber dahin kommen müsse, sah ich voraus. Ich wollte, dass die Kranken mich aufsuchen mussten. Ich wollte denselben aber nicht nachlaufen.
Seine Bewerbung als städtischer Geburtshelfer und Physikus bleibt erfolglos. Erst 1851, mit 42 Jahren, ist Heinrich Hoffmann endlich am Ziel. Er wird Leiter der Anstalt für Irre und Epileptische. Dazu handelt er ein großzügiges Salär von 600 Gulden aus. Von außen kennt er die Anstalt wohl, liegt sie doch direkt neben der Armenklinik. Doch in den 17 Jahren, in denen er in Frankfurt nun schon tätig ist, hat er nie zuvor einen Fuß dort hineingesetzt, erzählt Helmut Siefert.
Er hat die Anstalt vorher nie gesehen von innen und hat auch nie eine psychiatrische Klinik woanders besucht. Er ist also Chef einer Klinik geworden, ohne jemals in diesem Fach tätig gewesen zu sein, geschweige denn zu forschen.
Und dann kam der erste Kontakt mit diesem Irrenhaus und Haus für Epileptiker. Und die ersten Eindrücke waren katastrophal. Er traf auf Zustände, die eigentlich schon in anderen Ländern Europas dabei waren, sich zum Positiven zu verändern. Diese Keine-Gewalt-Bewegung, diese No-Restraint-Bewegung, die ging ja schon von der französischen Klinik aus, von Pinel, der schon damit angefangen hatte, die Gewaltbehandlung der Irren zu beenden. Er hat das nicht geschafft, alle Irren von den Ketten zu nehmen, wie er das immer wollte, aber wenigstens ein paar. In England ist es aufgegriffen worden. Griesinger griff das auf in Deutschland. In Frankfurt war das noch nicht so. Da wurden die noch ganz fürchterlich behandelt.
Zwar wurden die Irren nicht mehr in Ketten gelegt, stattdessen gab es nun andere Beruhigungsmaßnahmen. Zwangsjacke und Zwangsstuhl, Drehstühle, auf denen Tobende bis zur Bewusstlosigkeit gedreht wurden, blanke Isolierzellen, in denen sich kein noch so winziger Gegenstand befand, Essen und Nachtgeschirr von außen angereicht oder entsorgt wurden. Hoffmann ist entsetzt. Fast mehr noch aber ist er bestürzt, weil die Irren nur dürftig verpflegt werden, die Anstalt hoffnungslos überfüllt ist, Männer neben Weibern, melancholische neben Tobsüchtigen hausen. Schon nach kurzer Zeit ist ihm klar, Abhilfe lässt sich nur mit einer neuen Anstalt schaffen. Wie aber soll die aussehen? Hier lässt er sich von den Erfahrungen anderer inspirieren, weiß Wolfgang Eckhardt.
Er macht nämlich keinen Sommerurlaub mit seiner Familie, sondern er macht Bildungsurlaub und bereist ganz Europa und guckt sich Irrenanstalten an. Es muss furchtbar gewesen sein für alle, die ihn dabei begleiten mussten, also ständig diese Irrenanstalten zu sehen. Für ihn war das einfach eine wichtige Erfahrung, zu sehen, wie geht das denn in anderen Irrenanstalten zu? Was machen die? Was kann ich besser machen in Frankfurt? Also ein Mann, der sich bis in die Freizeit hinein ganz diesem Beruf widmet und trotzdem noch Zeit genug findet, lustige und zum Teil auch weniger lustige Geschichten zu schreiben.
1852 besucht er bei seiner zweiwöchigen Belehrungsreise, wie Hoffmann das nennt, über 30 Irrenanstalten. Zeit zum Zeichnen und Schreiben findet Hoffmann nun allerdings kaum noch. Er gibt sogar seine Mitgliedschaft in Vereinen und Gesellschaften auf, auch in jenen, die er selbst gegründet hat. Er hat nun endgültig seine Berufung gefunden, der er sich vollständig widmet. Zunächst reformiert er in der alten Anstalt, was zu reformieren ist. Und setzt alles daran, so der Medizinhistoriker Helmut Siefert, an Geld für den Neubau zu kommen.
Da hat er mannigfache Bürgerinitiativen gegründet, Geld gesammelt, Vorträge gehalten, Zeitungsartikel geschrieben. Und der Coup, der ihm dann gelungen ist, war, dass er den Freiherr von Wiesenhütten, der wollte eine große Spende machen, dass er, also das Wiesenhütten, an zwei Bedingungen diese Spende geknüpft hat. 100.000 Gulden waren damals ein paar Millionen Euro, würden wir heute sagen. Dass innerhalb eines Jahres mit dem Bau begonnen wird, sonst ist das Geld weg. Und das war die zweite Bedingung, dass alle Patienten unabhängig von ihrer Glaubensrichtung aufgenommen werden. Und da war die Stadt herausgefordert, dass die 100.000 Gulden nicht verfallen und zumindest mit dem Bau begonnen wird.
1859, 8 Jahre nachdem Hoffmann zum Leiter ernannt worden war, beginnt der Neubau auf dem Affensteiner Feld, dem heutigen Grüneburg-Gelände. 5 Jahre später steht die schmucke neue Anstalt, damals inmitten von grünen Wiesen und Feldern. Ob ihrer imposanten Größe nennen die Frankfurter die neue Anstalt Irrenschloss oder schlicht Affenstein. In Scharen strömen sie zur öffentlichen Besichtigung. Im Mai dann ziehen die Irren ein. Großzügig sind die Zimmer in der neuen Anstalt für Irre und Epileptische, lang die Flure. Die Tobsüchtigen, Epileptiker, Unruhigen, Blödsinnigen und Ruhigen sind in eigenen Flügeln des Gebäudes untergebracht, jeweils nach Männern und Frauen getrennt. Jede Abteilung besitzt eigene Waschräume und einen eigenen Garten, in dem die Kranken spazieren gehen, aber auch das unschätzbare Heilmittel des Acker- und Gartenbaus erleben sollten. Hoffmann führt hier, früher als in anderen Irrenhäusern, eine milde Form der Arbeitstherapie ein. Und ganz nebenbei wird so die Anstalt auch noch mit frischen Lebensmitteln versorgt.
Und damit war die Hauptarbeit meines Lebens getan. Und für mich begann eine lange Reihe ruhiger Jahre, voll gleichmäßiger innerer Tätigkeit.
Das schreibt Hoffmann kurz nachdem er sich im Alter von 79 Jahren zur Ruhe gesetzt hatte. Tatsächlich sind die 30 Jahre in der neuen Anstalt ruhige Jahre. Hoffmann bleibt seinen Ideen treu. Er schafft die Zwangsbehandlungen weitgehend ab. In Gärten und Feldern finden die Kranken Entspannung und Arbeit. Turnstunden schaffen Abwechslung und stärken zugleich den Gemeinsinn. Ein wenig experimentiert Hoffmann auch mit neuen medikamentösen Behandlungsmethoden. Neue Therapiekonzepte wie Dauerbäder oder Bettbehandlungen, die noch zu Hoffmanns Zeit aufkommen, führt erst sein Nachfolger Emil Sioli ein, sagt Helmut Siefert.
Er war eher ein Praktiker, eigentlich nur ein Praktiker, der in der Praxis gelebt hat und entsprechend seiner eigenen Ressourcen praktiziert hat. Er war kein Theoretiker. Auch das Buch Beobachtung und Erfahrung der Irrenanstalt Frankfurt am Main von 1859 sind im Grunde genommen destillierte Krankengeschichten. Mehr Krankengeschichten als Krankheitsgeschichten.
Heinrich Hoffmann hat die Psychiatrie nicht revolutioniert, wohl aber reformiert. Sein Verdienst ist es, den Geisteskranken Frankfurts eine Umgebung geschaffen zu haben, in der sie leben und auch gesunden konnten. In einer Atmosphäre, die geprägt war von Aufmerksamkeit, Zuneigung und Empathie. So soll ein Arzt wirken, schreibt Hoffmann im hohen Alter dann in seinen Lebenserinnerungen.
Der Eintritt des Arztes in eine Krankenabteilung muss etwas von einem Sonnenaufgang an sich tragen. Er muss Licht und Wärme verbreiten. Und so sollte es in jeder Krankenstube sein.